Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Ohne Worte. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Entweder auf YouTube, dann siehst du auch meinen heutigen Gast schon, oder über die Podcast-Plattform in Audioform. Wenn du da zuhörst, dann kann ich dir verraten, dass ich Michael Beilmann heute bei mir im Podcast zu Gast habe. Einen wunderschönen guten Morgen, Michael.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Hanna, in den Freiburger Raum.
Ja, in den Schwarzwald, ganz genau. Genau. Michael, ich habe so ein bisschen über dich recherchiert und habe überlegt, was macht der Michael eigentlich und wie kann ich dich vorstellen? Zwei Begriffe, die kommen mir in den Sinn, auch nach meiner Recherche, wie man dich beschreiben kann, beziehungsweise wie du dich auch selbst beschreibst. Das eine ist der Social Marketer. Auf den bin ich total gespannt. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen einsteigend darüber erzählen, was ein Social Marketer, was der überhaupt macht, was hat er für Aufgaben, mit was beschäftigt er sich. Und das zweite große Thema, das ist eins, das uns beide auch vereint, das ist das Thema Würde, mit dem du dich ehrenamtlich und auch, glaube ich, teilweise hauptamtlich beschäftigst. Und da möchte ich heute in die Tiefe mit dir einsteigen, weil ich glaube, es ist nicht nur ein spannendes Thema, es ist definitiv in der heutigen Zeit auch ein wichtiges Thema. Und genau, Michael, ein Social Marketer, der warst und bist du noch und hast irgendwann das Thema Würde für dich dazu entdeckt. Erzähl uns ein bisschen, wie das zusammenpasst und ob es zusammenpasst und wo da Überschneidungen bei dir waren und wie du dazu gekommen bist.
Ja, ich merke schon, ich finde es total klasse, dass du dich schon vorbereitet hast, weil im Grunde genommen ist das schon eine Kernfrage. Also erstmal sehr schön, danke, dass ich hier sein darf, beziehungsweise dass du mich interviewst, um halt ein bisschen mehr rauszufinden über so diese Herzensanliegen, die ich jetzt verbinde. Und die erste Frage ist natürlich Social Marketer. Also ich komme aus dem sozialen Bereich, ich habe vorher eine Tischlerlehre gemacht und bin Geselle und habe irgendwie gesagt, ich muss noch studieren und irgendwie war Sozialarbeit das Passende. Aber irgendwie war es auch nicht das Passende, weil irgendwie habe ich gesagt, die Wirtschaft, also das, was mit Wirtschaft ist, das muss irgendwie da rein. Und dann die Verbindung der Welten war für mich, als ich dann noch eine weitere Qualifizierung gemacht habe, habe ich gesagt, Marketing, was ist denn Marketing? Und dieses Social Marketer ist die Verbindung zwischen ethischem Anliegen, was also soziale Arbeit im Grunde genommen ausmacht, also das abstrakte Produkt, in Anführungsstrichen, was sich so hinter einer Dienstleistung verbirgt, und das konkrete Tun, das konkrete Produkt, was die als Dienstleistung tun. Und wenn das nicht im Grunde genommen in einer Synergie geschieht zwischen Wirtschaft und Ethik und das auch noch nach außen kommuniziert wird, mit Organisationen in Kooperation, das heißt also Unternehmen und soziale Einrichtungen zusammenarbeiten, dann wird das Sozialsystem nicht funktionieren und die entsprechende, diese soziale Dienstleistung kann auch langfristig nicht finanziert werden. Und diese Kombination hat mich dann dazu gebracht, als ich in Österreich, in der Schweiz und in den USA war, da war das 1995 schon viel aktueller und aktiver. Und daraufhin habe ich dann ein Buch geschrieben, um mir sich damit auseinanderzusetzen, um zu sagen, hey, was ist das eigentlich? Und das mache ich heute auch noch, nämlich die Verbindung von Ethik und Ökonomie. Das hat mich, und das ist vielleicht der zweite Teil deiner Frage, dazu auch gebracht, jetzt so vor 5 Jahren diesem Thema Würde näher zu kommen, weil das ist die Kumulation, das ist wirklich so eine Kumulation, so ein Siedepunkt, weil einfach Social Marketing ohne die würdevolle Haltung Grunde genommen für mich gar nicht mehr funktioniert. Aber was das bedeutet, vielleicht kommen wir da heute noch im Laufe des Gesprächs drauf. War das ein bisschen klar, weil das ist schon nicht ganz so einfach.
Ja, das ist ziemlich klar geworden. Was mir dazu ganz spontan einfällt, ist die Frage, inwiefern ist das erlaubt oder inwiefern tun wir das heutzutage, dass wir Menschen über Werbung und über Marketing manipulieren und beeinflussen? Ist das auch so ein ethischer Aspekt, von dem du gerade gesprochen hast, der da mit reinwirkt?
Ja, also im Hintergrund ist es natürlich genau der Punkt. Also ich habe Vince Packard mitgekriegt und Vince Packard ist von 1955 oder so, der hat also die Cola-Werbung gemacht und der hat in den Kinos ein Bild von Coca-Cola reingesetzt und dadurch die Zuschauer manipuliert, Cola zu kaufen. Und der Absatz wurde erheblich höher. Das heißt also, in diese Filmsequenzen wurde ein Coca-Cola-Bild reingesetzt, in der anderen Gruppe war dann kein Cola-Bild, der Absatz war erheblich höher. Und genau das hat mich immer beeinflusst, habe gesagt, ist doch schön, wenn ich für ethische Anliegen nicht manipuliere, das definitiv nicht, sondern da Stimme schaffe, Räume schaffe, damit das zur Sprache kommt. Und das war für mich der Ansatz, das als Social Marketing auch anzusehen. Das heißt also, Manipulation passiert im Marketing. Da gibt es ja auch die Personas von den Medien und da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Aber die Gefahr ist da und ich wollte nie für irgendwelche unangenehmen Dinge, unethische Dinge mir mein Marketing nutzen. Habe ich auch nie gemacht. Und deswegen finde ich dieses Social Marketing so faszinierend, dass ich nicht manipuliere, sondern den ethischen Anliegen Stimme gebe. Und deswegen passt das Thema Würde natürlich super.
Und dieser ethische Aspekt, du hast gerade gesagt, das Thema Würde passt super. Wie unterscheidet sich jetzt beispielsweise, ich mag die deutsche Sprache und ich mag auch Begrifflichkeiten, beispielsweise Respekt oder Wertschätzung oder Würde, wo sind da die feinen Unterschiede? Weil also ein ethisches Verhalten oder eine ethische Einstellung, wieso setzt du das mit Würde gleich, beziehungsweise wieso passt das für dich so gut zusammen? Wieso hast du diesen Begriff und diese Thematik gewählt?
Auch wunderbar. Ich meine, du stellst tolle Fragen, wirklich. Also Hintergrund ist, dass ich immer gedacht habe, auch in den Würde-Kompass-Gruppen, die ich ja gründen durfte, beziehungsweise die ich auch mitbegleiten durfte, da hatten wir ja einen Würde-Kompass, 120 Würde-Kompass-Gruppen, die da auch gegründet wurden und die sich damit genau mit dieser Frage beschäftigen. Und da kam ich auch lange Zeit nicht auf ein Ergebnis. Ich dachte mir, was heißt das denn? Und warum sprechen alle Leute von Respekt, auch in der Unternehmensentwicklung? Und da ist es mir ganz deutlich geworden, dass Respekt, Wertschätzung nach außen gerichtete Elemente sind. Ich habe da auch eine Grafik, können wir gerne auch einspielen. Dieses Thema von, ich gebe dir oder ich zolle dir Respekt aus meiner Wertschätzung heraus. Du nimmst das jetzt an und merkst einfach, oh, das ist ja eine Art von Empfindung. Und dadurch hast du die Situation, dass du nicht durch mich, sondern durch deinen eigenen Resonanzboden, dir deine eigenen Würde bewusst wirst. Nicht, dass ich dir die Würde gebe, nein, ich gebe dir Respekt und Wertschätzung. Und durch diese eigene Würde, die du in dir empfindest, die mal nicht definierbar ist, zollst du mir wieder Respekt und Wertschätzung. Also dieser Kreislauf ist das, was ich so spannend finde. Das heißt, und wenn dieses Ding dann wirklich in einen Flow kommt, dann ist das für mich Liebe. Also diese Heftigkeit von Begriffen, die natürlich auch jetzt sehr subjektiv sind und alles nicht wissenschaftlich belegt, was ich jetzt hier sage. Aber darum geht's mir nicht. Es geht mir um eine Erfahrungswelt, also um eine Phänomenologie und eine Art von, was passiert da eigentlich? Und durch die Erfahrung, durch die Gespräche, durch die Literatur ist mir das sehr klar geworden, dass ich diesen Kreislauf wahrnehme. Und dieses Würde ist ein inhärenter, ein in mir befindlicher Wert, der durch dich getriggert wird und aktiviert wird und sich ausbreitet in mir. Und das finde ich das Spannende, dass ich dieses endlich einen Begriff habe, der halt nicht zu machen ist. Weil ich habe sehr viel Selbsterfahrung und was auch immer alles gemacht und sehr viel Seminare und welche Arbeiten auch immer, sehr viel meditiert und so. Und daher geht es immer um diese Selbstverwirklichung meines eigenen Seins, meines eigenen Ichs oder meiner Entleerung meines eigenen Ichs oder meiner Auflösung meines eigenen Ichs. Das sind ja alles Dinge, wo ich denke, nee, stopp, was ist das Ich und so. Also, und da kam das Thema Würde oder der Themenbereich Würde mir sehr gelegen, weil ich den nicht definieren kann. Ich mache keine Würde bei dir. Ich kann auch keine Würde erzeugen. Im Sinne von, dass ich das konstruiere, dass ich es mache. Entweder wir können da miteinander in Flow kommen und uns würdevoll begegnen, oder es ist unwürdig oder würdelos. Und das sind Spielarten, die wir im Prozess miteinander generieren können und da erstehen können. Und das ist das Feld, was entsteht.
Das heißt, du kannst durch dein Verhalten und durch die Art und Weise, wie du mit mir umgehst, kannst du dafür sorgen, indirekt, dass ich mir meiner eigenen Würde bewusst werde. Das heißt, du kannst ein Umfeld schaffen, das mir die Möglichkeit gibt, dieses Bewusstsein für mich zu bekommen.
Ja, also es geht um die Haltung. Also die Haltung ist das Essentielle. Auf die Haltung kommt es ja in Anführungsstrichen an. Und die Haltung macht das Verhalten. Und mein Ansinnen ist es nicht, etwas zu machen, sondern mich im Prozess mit dir dahingehend zu verhalten, dass wir uns gegenseitig unserer Würde bewusst werden. Also du zeigst mir zum Beispiel durch deine Vorbereitung, zeigst du mir den Respekt, der mir so ein Empfinden, es ist nicht ein Gefühl, sondern Empfinden, deswegen Worte, ne? Empfinden ist was anderes als Gefühl. Ein Empfinden gibt von, ja, du schätzt mich wert und ja, du zeigst mir so eine kleine Facette in mir von meiner eigenen Würde und wenn mir die bewusst wird und die habe ich dann öfter mal, dann wird dieses Feld, was da drin irgendwo so ist, wird immer ein bisschen größer und das bringt mich zu einer höheren Selbstwirksamkeit in meinem eigenen Tun und dann zu mehr Respekt und so weiter. Das ist so ein Kreislauf. den kann ich nicht begründen, den kann ich auch nicht wissenschaftlich belegen, weil das ist so ein Erfahrungsfeld.
Es erinnert mich ein bisschen an das Thema Liebe. Da spreche ich auf meinen Kanälen häufig drüber. Und was ich sage und wovon ich auch überzeugt bin, weil ich selbst die Erfahrung gemacht habe, ist, dass je mehr ich mich gerne habe, mich selbst gerne habe, je mehr ich mich selber wertschätze, je mehr ich mir meiner eigenen Würde bewusst bin, je mehr ich mich selbst respektiere in meinem Sein und in dem, wer ich bin, desto mehr bin ich auch in der Lage, das an andere Menschen weiterzugeben, die entsprechend respektvoll zu behandeln und sie zu lieben auch in der Konsequenz. Genau. Daran erinnert es mich ein bisschen, dass bei mir die Arbeit eigentlich beginnt, dass ich in mir so ein Feld schaffe, wo sich das entwickeln kann und ausbreiten kann und das eigentlich die Basis dann schafft, dass ich das in die Welt raustrage. Ob in meinen Beziehungen, bei meinem Arbeitsplatz oder in größeren Gruppen, aber die Arbeit beginnt bei mir selbst dann.
Und jetzt ist ganz spannend, was du gerade, die Arbeit beginnt immer bei dir selbst, weil ohne dich selbst kannst du nicht im Außen wirken. Und was du gerade so schön gesagt hast, und da achte ich halt auch immer drauf, zu lieben, das ist eine Aktivität.
Ja.
Und das Thema Würde ist im Grunde genommen keine Aktivität. Sondern es ist eine Art von inneres Gewahrwerden. Und aus diesem inneren Gewahrwerden entsteht so etwas wie, ich bewege mich. Und dann ist die Frage, wer das Ich ist, aber das ist wieder eine andere Frage. Aber das ist so der Punkt, dieses Bewusstwerden, das ist auch nicht im Grunde genommen eine Art von klassisches ich fühle mal, wie ich mich, meine Würde, meine Bewusstwerde, sondern das ist ein Bewusstwerden von, wie das Ding hier, die Facette oder jene Facette oder, das ist ein im Verhältnis zu anderen Begriffen ein auch geistiger Akt.
Eine Haltung oder genau. Ein Wert, also ich habe hier gerade mal einfach auch im Vorhinein mit den Duden geschnappt. Da gucke ich gerne einfach mal, was sagt der Duden dazu. Genau. Und da steht zum einen, dem Menschen innewohnender Wert und innerer Rang. Also die sprechen von einem Wert und in der zweiten Definition auch von einer Haltung. Eine Haltung, die durch das Bewusstsein vom eigenen Wert bestimmt wird. Also Haltung und Wert, das sind so zwei Begrifflichkeiten, die mir immer wieder begegnen.
Genau. Und das ist genau die spannende Situation. Es gibt ja auch gerade im Unternehmenskontext, in dem ich ja auch lange drin war und auch in Führungspositionen, und da habe ich gemerkt, die Haltung ist grundlegend für Personalführung. Und genau die Haltung auszubilden ist nicht, dass ich jetzt Würde in Unternehmen ausbilde oder so, sondern dieses Bewusstsein von Würde ermöglicht es, eine neue Führung oder eine andere Führung zu implementieren. Weil es geht, Struktur ist die Folge von Haltung. Und das ist oftmals, werden Strukturentwicklungsprozesse gemacht. Ich habe auch eine Ausbildung Organisationsentwickler, da weiß ich genau, da werden Strukturen, Ablauf, Organisation, Aufbaustrukturen, das ist alles nett, das ist alles schön. Das kenne ich aus meiner Berufszeit, als ich da Gesamtprojektleiter Vertrieb oder so weiter. Also das sind so Sachen, das ist super. Da werden irgendwelche Leitbilder entwickelt und dann wird das dran geschrieben und dann wird die Organisation gemacht. Das ist super. Nur die Haltung der Menschen, da habe ich nicht genug Wert drauf gelegt. Also im Sinne von Zeit geben, dass sich hier oben auch neurobiologisch was verändern kann. Also da könnte ich Beispiele bringen, da können wir vielleicht mal im nächsten Podcast, keine Ahnung, was machen. Aber es ist so wirklich so ein Punkt, wo ich merke, da ist so viel verquer gelaufen in letzter Zeit durch dieses Expertenwissen, was sich immer nur auf so einen Teil bezieht und die Leute kommen gar nicht mit, die Mitarbeiter, weil einfach dann kommt diese Sau durch, die durchs Dorf getragen wird mit Qualitätsmanagement, dann kommt ISO, dann kommt irgendwie, keine Ahnung, also es ist wirklich so ein Hype, besser gesagt, wo wir unsere Menschlichkeit auch vergessen.
Und dabei ist diese Menschlichkeit und dieses Bewusstsein der eigenen Würde eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir auch Probleme lösen, die wir beispielsweise in der heutigen Zeit haben. Also gerade in so einer Krise oder in schwierigen Zeiten ist das ja der Kern oder die Basis davon, dass wir es auch schaffen, ordentlich und anständig und wertschätzend miteinander umzugehen und in der Form gemeinsam konstruktiv uns an Probleme ranwagen und da mutig Entscheidungen zu treffen.
Darf ich kurz dazwischen, weil du hast so ordentlich, vernünftig, konstruktiv. Schon das sind genau die Gründe, die Dinge, die man einfach so mal sagt. Aber man belegt die gar nicht im Sinne der wirklichen Auseinandersetzung. Und dieses der Themenbereich Würde ermöglicht es, und deswegen mache ich auch die Leserreise jetzt wegen dieses Magazins Würdeimpulse, das ich ja gerade herausgegeben habe, um da mit den Leuten in Austausch zu kommen und für die selbst was zu finden, nicht, dass wir das suchen, sondern das findet sich in der Auseinandersetzung mit solchen Worten, wie du gerade gesagt hast. Was heißt das eigentlich? Ist das jetzt, wenn wir zu zweit oder zu dritt oder zu viert zusammensitzen, was heißt das? Was bedeutet das? Und dann wird man sich seiner Würde bewusst. Fair.
Ich finde das spannend, dass du dir gerade diese drei Begriffe rausgepickt hast, weil ich mir zwar im Vorhinein überlegt habe, aber doch jetzt spontan gesagt habe, es ist so, dass ich aus meiner Perspektive, in meiner Erfahrung, leben wir in einer Welt der Superlative. Menschen verwenden Superlative und finden alles mega cool und krass und wahnsinnig toll und lebensverändernd. Und ich stelle mir ganz häufig die Frage, was bedeuten diese Begriffe eigentlich? Und reicht es nicht manchmal, dass wir Worte verwenden, die ein bisschen bescheidener sind und die aber im Kern eine größere Aussagekraft haben? Und das sind so Worte wie gut oder vernünftig oder ordentlich, die sind irgendwie, die haben an Charme verloren, weil sie nicht eben polarisieren und sie haben irgendwie nicht so diese, auch im Thema Marketing ganz groß geschrieben, sie haben nicht diese reißerische Wirkung. Und das finde ich schade. Deswegen versuche ich mehr, diese Worte auch zu nutzen, aber auch zu verstehen. Und da hilfst du mir jetzt gerade dabei, weil ich glaube, in dem Verständnis bin ich noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, was heißt eigentlich vernünftig in dem Kontext? Ich mag das Wort, ich mag das, was es aussagt, aber was heißt es denn jetzt in der Praxis?
Genau, das ist genau der Punkt der Superlative. Und da sind wir in unserer Sozialisation, und ich bin ja noch einiges, ein bisschen älter als du, und da ist genau die Situation, wir sind ja auch versaut. Also wir sind versaut. Wir als Generation X oder Boomer oder wie auch immer haben im Grunde genommen eine Welt geschaffen, die diese Dualität, also die Bewertung von gut und schlecht, rein auf den ökonomischen Bezug gebracht hat. Weil wir, also meine Generation, ist diejenige, die den größten Luxus der letzten Jahrhunderte hat. Also wenn ich mir das vorstelle, was meine Eltern hatten und was ihr jetzt habt, also ihr mit der Digitalisierung, sage ich jetzt mal, ihr in Anführungsstrichen, und die meine Eltern mit den Kriegsergebnissen noch. Das heißt, wir haben eine glorreiche Zeit gehabt. Und diese ganze Dualität, die sich hier oben darstellt, gut, schlecht, böse, gut, mehr, weniger, das sind die klassischen Bewertungskategorien, in denen wir uns bewegen und die wir im Grunde genommen jetzt in der neuen Zeit aufgrund der neuen Herausforderungen verändern müssen. Müssen auch nicht, falsch, siehst du schon wieder ein Wort, verändern. Was nimmt man für ein Wort anstatt für müssen? Anstatt für das Idee verändern, und zwar durch Selbstwirksamkeit, weil müssen geht nicht. Wir können es nicht müssen. Wir können es nur durch unsere eigene Selbstwirksamkeit verändern.
Das heißt, dieses Schubladendenken und dieses Kategorisieren, was wir ja gerne machen, auch um selber so eine gewisse Sicherheit zu haben, den packe ich jetzt in die Schublade, das ist eigentlich kontraproduktiv, wenn wir über Würde sprechen.
Auch da ist es total spannend. Ich glaube, unser Hirn braucht das noch. Also zum Beispiel, jetzt habe ich einen Artikel in diesem Würdeimpulse geschrieben, jetzt in dem neuen, was jetzt im Juni rauskommt. Da ist die Situation, dass ich Personas, ich weiß nicht, ob du das kennst, Personas entwickelt habe im Rahmen dieser Corona-Situation. Das ist im Grunde genommen absolut kontraproduktiv für Würde. Und gleichzeitig hilft es im Grunde, so eine Art von Übergang zu schaffen. Übergang im Sinne von, da ist ein Ablehnender und da ist ein Befürworter. Und dieser Ablehnende oder der Befürworter sind zwei Kategorien, die sich oftmals spalten, die kommen nicht zusammen. Und wenn ich trotzdem mir anhand dieser Personas, was ja zumeist die Medien machen, auch in den Würdekompass oder in den Würdegesprächen, wie auch immer, kann man sich dem nähern, um über diese Begriffe zu sagen, hey, warum siehst du dich als Ablehnender? Ich bin doch nicht Ablehnender. Oder warum siehst du als, und so, da kann man im Grunde genommen durch Worte vielleicht es schaffen, das ist ein Diskussionsprozess, dass man aufeinander zugeht wieder. Es gibt auch einen Zweifler oder einen Skeptiker. Also ich habe 6 Personas versucht, die auf Vertrauen und Angst basieren, und mal gucken, ob das irgendwie eine Wahrhaftigkeit oder eine Bedeutung bekommt, ist nur ein Entwurf.
Also Michael, ich könnte da mit dir philosophieren die nächsten Stunden, das macht einen riesen Freude. Was ich gerne mal machen möchte, ist ein bisschen in die Praxis reinzugehen, in unseren Alltag, den wir alle leben. Wie kann so ein Prozess aussehen? Ich bin jetzt auch wieder so ein bisschen prozessorientiert, aber ich glaube, das brauchen wir manchmal so ein bisschen eine Anleitung, ein paar Schritte. Wie kann so ein Bewusstwerden der eigenen Würde, wie sieht es aus? Wie können wir uns daran wagen? Was kann ein erster Schritt sein für jemanden, der sagt, Ich glaube, ich bin mir dessen nicht wirklich bewusst, vielleicht durch Erfahrungen, die ich gesammelt habe, möglicherweise auch in der Kindheit, durch das, was mich beeinflusst hat, mein Umfeld. Und ich bin jetzt an einem Punkt in meinem Leben, wo ich merke, ich will mich selbst eigentlich wieder ein bisschen wichtiger nehmen und ich bin eigentlich mehr wert als das, was ich gerade so für mich empfinde. Wo kann ich da anfangen?
Ich bin ja jetzt in diesem Interview sehr, oder wenn, sobald ich in dieses Empfinden komme, bin ich sehr, sehr bewusst und sehr aufmerksam. Und da hast du gerade schon wieder ein Wort genannt, was ich aus meinen Selbsterfahrungs, Selbsterfahrungsseminaren sehr oft gehört habe. Wie mache ich das denn bitte? Sag mir, wie ich es machen soll. Da sitzen dann im Grunde genommen hochgestandene, hochgereifte Menschen oder auch sehr verletzte Menschen, wie auch immer, und fragen dann diesen Lehrer, diesen Satsang-Lehrer oder diesen was auch immer, wie mache ich das denn bitte, Osho? Keine Ahnung, wie man alle fragen kann. Nee, das ist gerade nicht mehr die Frage. Es geht nicht mehr, dass ich sage, wie ich es mache, sondern wir gehen gemeinsam auf eine Forschungsreise, was ich tun kann, nicht wie ich es tun kann, sondern was ich in meiner Selbstwirksamkeit tun kann, dass ich im Grunde genommen den nächsten Schritt zu der Bewusstwerdung meiner eigenen Würde gehe. Und das ist im Grunde die Auseinandersetzung mit dem Thema und mit solchen Begriffen im Miteinander sich bewusster werden, wie ist denn mein, nicht wie, jetzt komme ich da wieder, aber siehst du, das ist der Punkt, so tief drin. Was ist denn das, was mich auszeichnet in unserem Miteinander? Das kannst du auf der Arbeit machen, das kannst du in der Familie machen, das kannst du mit deinem Freund, mit deiner Partnerin, wie auch immer, mit deiner Freundin machen, wie auch immer. Und das ist jetzt nicht ein Tipp, den man machen muss, sondern es ist einfach nur ein eigener Weg, der kein Ratschlag ist. Sondern meine Frau und ich zum Beispiel haben damals wirklich so uns da auf den Weg begeben, dass wir uns mit Worten unterstützt haben, uns unsere eigenen Aktivitäten bewusster zu werden. Also wenn ich diese Worte benutzt habe wie eigentlich, also diese Füllworte, die ich nicht nutzen wollte, weil sie im Grunde genommen eine Schwammigkeit haben, die Interpretationsmöglichkeiten hervorruft. Dann haben wir gesagt, hat sie so oder ein Finger oder Ohrläppchen oder keine Ahnung. Und durch diese kleinen Dinge verändert sich neurobiologisch was. Und das ist der Punkt. Ich glaube, da gibt es für jeden selbst Möglichkeiten, sich diesem Prozess anzunähern. Und das ist ein Beispiel. Du kannst es in der Firma machen. Du kannst anregen, ganz praktisch, dass es so einen entsprechenden Teamlab gibt. Also ein Teamlab, wo man sich spielerisch mit dem Thema auseinandersetzt. 10 Leute einfach Grundfragen stellen zum Thema Würde. Was heißt das eigentlich in meinem Teamkontext? Was heißt das eigentlich für meine Führung? Was heißt das eigentlich für meine Organisation? Wir können auch einfach nur, ihr könnt auch untereinander Begegnungsräume schaffen, um einfach diese, einfach auch so ein Würde-Begriff, einfach, was ist einfach? Einfach, das sagt sich so, aber es ist nichts im Grunde genommen einfach, obwohl das Leben total einfach ist, wenn man es sich nicht so kompliziert macht. Mhm. So. Und das sind so Spiele, da können wir gerne nochmal, da will ich gar keinen Hinweis geben, sondern es ist die Auseinandersetzung mit dem Thema und Würde ist da einfach der Mantel oder das, ich nenne da Würde, ist das Fluidum, was sowieso durchfließt, wenn es denn mal angekickt ist.
Ich finde das so wunderbar, dass du mir gerade durch die Blume gesagt hast, liebe Hanna, du darfst eine andere Frage stellen. Weil das ist etwas, das ich sehr schätze, weil ich mich gerade dabei ertappt habe, dass diese Wie-Frage, die stellen wir uns ja häufig, ne? Dass sie uns in ganz vielen Fällen überhaupt nicht weiterhilft und dass sie uns nicht dienlich ist, auf unserem Weg etwas zu erreichen oder an einen bestimmten Punkt zu kommen, sondern dass wir vielleicht auch einfach mal diesen Druck rausnehmen. Also das hat bei mir jetzt gerade gemacht, habe ich innerlich gemerkt. Also ich merke gerade bei mir, wie das so den Druck rausnimmt. In dem Moment, wo du das gerade gesagt hast, habe ich gemerkt, oh, ich muss gar nicht die nächsten 8 oder 10 Schritte, die muss ich gehen, sondern ich darf einfach mal sein. Und ich brauche keine Formel oder keine Wege oder keine Schritte, um das jetzt richtig zu machen. Ne? Das ist ja auch sowas, was wir in uns haben. Wow. Das ist unser Ziel, da will ich hin. Wie geht das jetzt? Ich muss weiterkommen. Es muss doch jetzt vorangehen. Ich kann doch nicht hier stehen bleiben. Doch, und das war deine Erinnerung, deswegen danke dafür, du kannst auch einfach mal stehen bleiben. Und vielleicht ist das gerade der Weg, dass du einfach mal zur Ruhe kommst und mal beobachtest und mal schaust, was ist da und damit arbeitest. Und nicht immer gleich, das ist das Ziel, da müssen wir hinkommen, wie können wir am schnellsten, am effektivsten dorthin kommen, sondern bei uns zu bleiben. Also danke dafür. Denn ich glaube, dass die Qualität unserer Fragen, das ist etwas, was ich häufig auch meiner Community mitgebe, die Qualität unserer Fragen bestimmt die Qualität unseres Lebens, weil sie die Fragen schaffen, die Voraussetzung für den Fokus. Und wir richten unseren Fokus entsprechend unserer Fragen aus. Und wenn wir auf andere Dinge schauen, durch das, dass wir uns andere Fragen stellen, nehmen wir auch andere Dinge wahr. Und das hast du jetzt gerade mir ermöglicht. Deswegen danke dafür.
Ja, sehr gerne, weil das ist genau das ist der Prozess. Ich danke dir auch für die Fragen, weil das ist genau die Situation. Du hast jetzt einfach durch deine Art auch wieder einen neuen Flow in mich gebracht, in Worte. Und genau dadurch lerne ich mich ja auch in Anführungsstrichen besser oder anders kennen. Das heißt, wir bereichern uns ja gerade gegenseitig und das ist so eine Art von, und jetzt kommt wieder der Punkt, respektvolles, wertschätzendes Miteinander, das in mir, das, was ich gerade so sagte, ich sag mal so ein bisschen erhält. Mhm. Es erhält sich irgendwas und dieses Bewusstwerden meiner eigenen Würde bringt meine eigene Selbstwirksamkeit höher. Das heißt, meine Worte werden anders. Also vom halben, dreiviertel Jahr vor 5 Jahren, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, da war ich sowas von unwirksam. Ich habe nur einfach eine Form erfüllen wollen. Ich wollte nur eine Form erfüllen, weil da musste ich, habe ich da vorne gestanden und wollte irgendwas erzählen und habe gedacht, was mache ich denn hier? Und war total gezwungen. Entwicklung, alles wichtig und gut. Nur durch diesen Kernpunkt, dass ich jetzt sage, ich bin jetzt in dieser Pyramide von Maslow nach oben gegangen und bin ja bei der Selbstverwirklichung noch nur teilweise angekommen. Aber jetzt geht es darum, über die Würde geht es, oder nicht die Würde, sondern über Würde geht es in das Soziozentrische, also in das Weitere, in das, was die Gesellschaft auch benötigt. Und das ist das, was ja auch im Grundgesetz steht. Mhm. Und da denke ich mir, genau dieser Punkt ist raus aus diesem persönlichen, in Anführungsstrichen, Narzissmus, auf diesem Selbstbezogenheit, rauszugehen und zu sagen, okay, und mit der Auseinandersetzung mit dem Thema Würde habe ich die Möglichkeit, irgendwo hier zu sagen, okay, ich habe mich ja schon, gerade wir in Deutschland, und wenn ich uns angucke, haben wir ja schon uns in vieler Hinsicht verwirklicht. Wir haben einen gewissen Lebensstandard. Und jetzt geht es darum, was bedeutet das denn, wenn wir das jetzt auch mal erweitern? Mhm. Und das ist dieses Thema, hier unten ist für mich Würde. Weil wenn du da unten in Anführungsstrichen bist bei der Existenz und Sicherheitsbedürfnis, ja, dann fragst du dich die Fragen nicht. Mhm. Dann hast du musst dein Geld verdienen, du musst deine Sicherheit haben. Guck in die Welt. Der Großteil der Welt ist nicht in der Möglichkeit, sich mit Würde zu beschäftigen. Das ist Würdelosigkeit und Unwürdigkeit fast pur.
Mhm. Du hast gerade den Begriff Entwicklung genannt, auf den möchte ich nochmal zu sprechen kommen, weil ich glaube, dass wir den missverstehen in diesem Zusammenhang. Ich habe ein Gespräch von dir gesehen, auf YouTube, glaube ich, bei meiner Recherche eben auch, wo du von den Begriffen Verwicklung und Entwicklung gesprochen hast. Und so aus meiner Perspektive ist die Entwicklung, wir glauben heute, also ich mache ja auch persönliche Weiterentwicklung und möchte Menschen helfen, dass sie sich besser kennenlernen, dass sie weiterkommen können. Was aber missverstanden wird aus meiner Sicht, und da passt dieses Bild, was du da gegeben hast, gut dazu, dass Entwicklung eben nicht immer schneller, immer weiter und wie kann ich die nächsten Erfolge und wie und wie und wie, sondern so wie du es beschrieben hast, vielleicht kannst du das nochmal sagen, dass es eigentlich darum geht, diesen verwickelten Knoten zu entwickeln und vielleicht zu entdecken, was da drin ist. Und möglicherweise ist da die Würde drin verpackt oder die Liebe oder eben die Wertschätzung für mich selbst. Alles das, was wir ja von Kind auf haben.
Ja, das ist genau die spannende Situation, die ja im Rahmen dieses, die Entwicklungspsychologie oder unserer persönlichen Entwicklung jetzt so im Hype ist. Und das ist ja auch vollkommen klasse und unbedingt nötig. Wir kommen im Grunde genommen aus dieser Geborgenheit heraus. Du hast ja 2 Kinder und du weißt, die Kinder kommen da raus aus der Geborgenheit und sind im Grunde genommen geschützt und brauchen einen gewissen Entwicklungsraum. Und in dieser Entwicklung ist jeder Mensch drin. Und diese Entwicklung ist aber im Grunde genommen, wird begonnen durch eine Verwicklung. Das heißt, wir kommen aus unserer Einheit der Mutter, dessen, was wir empfunden haben, raus und werden durch die ganze Erziehung, durch die Schule, die man ja auch sicher sehr gut angucken kann, aber durch die Schule, durch Sozialisation, Kindergarten, wie auch immer, durch alle Jugendeinrichtungen und so weiter, durch Gesellschaft, verwickelt man sich in Glaubenskonzepte, in Weltbilder, in entsprechende Ansichten und so weiter, in etwas, was im Grunde genommen anders ist als das, was in mir selbst angelegt ist. Das ist nicht negativ, das ist einfach nur ein Fakt. Da verwickelt man sich. Da verwickelt Mensch, Kind sich. Und irgendwann merkt das Kind, oh, ich habe mich verwickelt. Das ist aber ganz komisch hier jetzt. Was passiert denn hier? Es ist ja irgendwas mit mir nicht in der Reihe. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie habe ich einen anderen inneren Bezug. Und dann denkt sich, ich guck mal, was ich jetzt entwickle oder wie entwickle. Dann geht es auf irgendwie Pubertät und was auch immer. Und dann entwickelt es sich in seinen gesamten Bezügen, beruflich und so weiter. Und irgendwann ab einem Zeitpunkt, und deswegen ist das Thema Würde auch nicht unbedingt ein Thema, was mit Jugendlichen direkt den ersten Eintritt hat, weil die sind verständlicherweise in der Entwicklung, in der Ausprobierungsphase, in dem Ausprobieren. Und das ist auch gut so. Die müssen auch Fehler machen. Die müssen Entschuldigung, wenn ich das so hart sage, Scheiße machen. Die müssen sich wirklich auch ausprobieren und sonstige Dinge. Das ist alles super. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt, wann auch immer der Zeitpunkt ist, geht es darum, da passt irgendwas nicht. Da ist so ein inneres Empfinden, und das ist der Bewusstwerdungsprozess zur Würde. Da geht es zu einer, von der Entwicklung zu einer Entfaltung meines eigenen Inneren. Und diese Entfaltung kann und wird nicht unabhängig von anderen sein. Weil sonst bist du weiter in der Entwicklung. Das heißt, mein Potenzial kann sich nur dann entwickeln, wenn ich die Möglichkeit besitze, und das ist jetzt nicht ein Kausalzusammenhang, sondern einfach nur eine Wortfindung, wenn ich die Möglichkeit habe, auch selbst mir meiner eigenen Würde bewusst geworden zu sein, oder wie man das auch immer für sich nennt, Würde ist für mich der Begriff, dann habe ich die Möglichkeit, mein eigenes Potenzial zu entfalten, was ich in den letzten Jahren sehr schmerzlich auch erfahren habe, in den inneren Kämpfen, in den inneren Unsicherheiten, in den Unklarheiten und so weiter, zu sagen, hey, worum geht's eigentlich in diesem Leben? Welche Hybris habe ich eigentlich in meiner Selbstentwicklung über Jahrzehnte in mir getragen? Und das ist die schöne Situation, die Potenzialentfaltung geht dann weiter, und das ist das, was dann den Reiz hervorbringt, um wirklich auch die Fülle und die Dankbarkeit des Lebens zu spüren.
Du hast gerade Glaubenssätze angesprochen. Das erinnert mich an ein Zitat oder an eine Aussage, die du mal gemacht hast, dass unsere Würde da beginnt, wo die Identität aufhört. Darüber habe ich viel nachgedacht. Ich konnte noch nicht ganz durchdringen, aber durch deine Beschreibung jetzt ergibt es Sinn. Wie meinst du es genau? Dort, wo die Identität aufhört, beginnt die Würde.
Also auch da wieder darf ich dich kurz korrigieren, weil die Würde gibt es nicht, sondern Würde beginnt da, wo die Identität aufhört. Weil wenn ich sagen würde, die Würde, dann weiß ich, was die Würde ist, weil das Auto ist ein Auto mit drei oder vier Rädern, wie auch immer. Also ich weiß nicht, was die Würde ist, sondern Würde beginnt da, wo die Identität aufhört. Weil es gibt eine Identität. Also ich habe eine Identität entwickelt in meinem Selbstbild, mit meinen Glaubenssätzen, mit meinen Ansichten. Und da bin ich total stolz drauf. Da bin ich verliebt drin. Da bin ich enttäuscht mit und so weiter. Das ist meine Identität. Da bin ich im Grunde genommen mit meinen Erfahrungswelten total eingebunden. So kennen mich meine Freunde, so kennen mich irgendwie meine Kollegen oder was auch immer. Und dann plötzlich beginnt irgendetwas in mir, wo ich merke, das hat ja gar nichts mit, was ich jetzt hier mit dem Thema Würde verbinde, mit irgendwie meinem persönlichen Ich, mit meinem persönlichen Ich zu tun, sagen wir es so genau, sondern da ist ja noch viel mehr. Das verbindet mich ja mit anderen. Das verbindet ja die verschiedenen Ichs miteinander, weil wir haben Würde in uns, jeder von sich. Es ist nur oft unbewusst. Und das ist das, was so schön ist. Das heißt, durch die Entwicklung der letzten Jahre merke ich einfach, wenn durch diesen Angang mit dem Thema Würde in Gespräche zu gehen, entsteht automatisch ein neuer Kontext, ein neuer Flow. Weil wir nicht uns über die Identität begegnen. Ich sage, du bist besser, du bist schöner, du bist hässlicher, du hast mehr Geld, du hast weniger, du hast einen Titel, ich habe keinen. Das ist total faszinierend, weil dadurch ist eine ganz andere Grundlage, ein ganz anderes Fundament, als wenn ich über Identitätspolitik oder Identitäten mich treffe.
Wow. Wunderbar, Michael, und so wichtig. Vielen Dank für diese schönen Beiträge und für den Denkraum, den du bei den Zuschauern und Zuhörern geöffnet hast. Ich glaube, da kann jeder so ein bisschen für sich jetzt reinfühlen und reinspüren, was da gerade wichtig ist für jeden. Michael, du hast gerade schon angesprochen, Würdeimpulse. Gib uns noch einen Einblick, was da gerade dein aktuelles Herzensprojekt ja auch ist, wie man vielleicht unterstützen kann, was es aktuell da für Aufgaben und für Themenbereiche gibt. Das ist ein spannendes Projekt.
Ja, also ich habe ja mit, ich habe ja mit einigen Menschen auch vor 4, 5 Jahren schon den Würdekompass begründet. Also ich bin da sehr zufrieden und sehr stolz drauf, dass das also auch eine große Stolzidentität, ne, ist wieder ein klassisches Thema, dass wir da diesen Verein gegründet haben und dort gerade auch sehr viele Aktivitäten machen mit Würdekompassgruppen und mit verschiedenen Themenkompassgruppen und so weiter. Also es ist viele Themen, die da laufen. Und irgendwie habe ich gemerkt, dass diese Vorstandsrolle nicht unbedingt mehr meine war. Und so habe ich dann gedacht, was ist denn Kommunikation? Das war immer sehr wichtig. Das heißt, Kommunikation über ein Thema, Kommunikation des Inhalts und der Projekte, die sich würdevoll engagieren wollen. Und da habe ich immer gedacht, das muss man irgendwie in ein Format bringen. Und dafür haben wir jetzt mit einem kleinen Redaktionsteam und 12 Autoren die ersten Würdeimpulse, das Magazin Würdeimpulse aufgelegt. Und zwar das Magazin zur Selbstwirksamkeit. Weil, wie ich gerade schon erzählt habe, geht es ja darum, wirklich nicht so du oder so muss es machen, sondern was ist meine eigene Selbstwirksamkeit im gesamten Kontext von Region oder von Firma, wie auch immer. Und das wird gerade in dem ersten Magazin zusammengefasst und wir haben noch weitere Magazine, die gerade in Arbeit sind, auch schon im Titel in Arbeit sind. Und da geht es darum, Würde in Zeiten von Corona, was wir aus der Krise lernen könnten. Da mache ich auch eine Lesereise jetzt in den nächsten Monaten, Juli, August, September, Oktober, durch die unterschiedlichen Regionen Deutschlands. Und wir brauchen auf der einen Seite Finanzierung. Das ist logisch, dass wir das Ding auflegen können, dass wir die Reisen organisieren können, dass wir Autoren finden können, dass wir hier machen können und. Und da gibt es auch bei Start Next einen entsprechenden Link. Und gleichzeitig, wer Interesse hat, sich zu beteiligen, kann sich natürlich gerne melden und sich äußern.
Prima, Michael. Also diese ganzen Links, die du auch gerade schon angesprochen hast, zu der Crowdfunding-Kampagne beispielsweise, die mache ich gerne hier mit in die Shownotes mit rein, damit da sich informiert werden kann. Und Michael, es bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank. Also vielen Dank für das Gespräch, das wir geführt haben, das mich sehr bereichert hat. Aber vor allem, und ich glaube, das sage ich jetzt einfach im Namen unserer Gesellschaft, vielen Dank für dein Engagement zu diesem Thema. Weil es gibt nicht viele Menschen, die sich da mit so viel Herzblut und mit so viel Energie und auch Zeit in solche Themen reindenken und das in vielen Bereichen auch ehrenamtlich machen. Von Herzen ein ganz großes Dankeschön dafür, Michael.
Ich danke dir für das wunderbare Interview. Ich finde das total klasse und freue mich sehr, noch mehr von dir zu erfahren. Und vielleicht haben wir die Chance, in deiner Region einen schönen Würdesalon oder wie auch immer ein Gartenfest mit Würdeimpulsen zu machen. Jederzeit gerne. Alles Weitere dann im Magazin, auch im Buchhandel und in der Bahnhofsbuchhandlung und über die Würde-Impulse-Seite zu bekommen. So, das war der Werbeblock.
Wunderbar, Michael. Ganz herzlichen Dank und bis bald.
Okay, bis bald. Danke dir. Tschüss.
Tschüss.